bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Dring, dring, dring! Ja, liebe Freunde und Freundinnen des Wettbewerbsrechts, des Kartellrechts, der Wettbewerbsökonomie. Ich rufe gerade bei Ruprecht Porzun an, dem Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo Ruprecht.
Hallo Justus.
Ja, jetzt hast du es verraten. Ich bin Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität. Und wir wollen heute reden über die brandneuesten Entwicklungen im deutschen Kartellrecht. Die 11. GWB-Novelle ist auf der Zielgeraden eingebogen.
Das, finde ich, ist fast noch ein bisschen verfrüht, so wie wir die Gesetzgebungsverfahren kennen. Aber es ist zumindest ein Ostergeschenk für alle Kartellrechtler und Wettbewerbsökonomen rausgekommen.
Okay, also sie ist in der letzten Runde vielleicht eines 3000-Meter-Laufes oder sowas.
Ja, vielleicht wird es auch noch ein Marathon. Man weiß ja nie. Sagen wir mal, wie es ist. Wir haben offenbar einen Regierungsentwurf. So nennt man das, wenn das Bundeskabinett sich einig ist. Und das ist ja schon ein Grund zu feiern, denn das bedeutet ja, SPD, Grüne und FDP tragen diese 11. Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit. Und dass die drei sich mal einigen, das ist ja schon mal was.
Ja, das ist was, obwohl jetzt diese Klausurtagung hat ja auch ein paar Einigungen offenbar hervorgebracht. Und weiß nicht, ob das auch Teil dieser Klausurtagung war. Ich glaube eigentlich nicht. Aber wie auch immer, trotzdem ist die Einigung da. Soll im Bundeskabinett verabschiedet werden am Donnerstag. Also heute ist Mittwoch? Nee, am Dienstag, heute ist, ich weiß es gar nicht. Ruprecht, was für ein Tag ist eigentlich?
Wir leben ja in einem, also bei uns hat das Semester wieder angefangen, die Vorlesungen haben wieder angefangen und also sind wir natürlich von vorne bis hinten nur durcheinander, das ist ja klar. Aber ich glaube, also wenn ich es richtig sehe, vor Ostern geht es durch das Bundeskabinett, das ist auch kein Geheimnis. Die Novelle wird gemeinsam vorgestellt, wenn diese Folge raus ist, liegt die Novelle wohl schon vor und wurde vorgestellt von, so heißt es, dem Bundesjustizministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Show. Ja, oder in einer gemeinen Pressekonferenz heißt das, glaube ich.
Ja, Ruprecht, dann gehen wir doch mal in medias res. Was ist denn übrig geblieben vom Referentenentwurf?
Tja, also vielleicht nochmal für diejenigen, die unsere 37 Sonderfolgen zu diesem Thema noch nicht gehört haben. Diese Novellierung ist ja das Ergebnis dessen, was Robert Habeck als Kartellrecht mit Klauen und Zähnen uns bescheren wollte, nachdem die FDP meinte, jetzt muss das Kartellamt beim Tankrabatt mal was machen. Ich glaube, so hat das ja alles mal irgendwie angefangen. Ja. Und wenn man dann irgendwie ein paar Monate vor den Tankrabatt zurückspult, dann weiß man auch, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte schon einen Plan in der Schublade. Dann hat man, glaube ich, das politische Momentum genutzt und gesagt, so einzelne Teile ziehen wir jetzt schon mal vor in die 11. GWB-Novelle. Ein anderer Teil soll noch in der 12. GWB-Novelle kommen. Und jetzt versuchen wir mal, die Aspekte, die beim Tankrabatt und solchen Dingen vielleicht hilfreich sein können, vorzuziehen. Und da war ja vor allem der Kernpunkt, die Entflechtungsmöglichkeit oder Zerschlagungsbefugnis für das Bundeskartellamt. Das klingt alles martialisch, aber das ist eben auch neu im Gesetz und das hat ja für erheblichen Aufruhr gesorgt bei eigentlich allen. Ich weiß nicht, Justus, du warst, glaube ich, häufiger auf Tagungen als ich in letzter Zeit, aber man hatte schon den Eindruck, da machen sich viele Leute richtig ernsthafte Sorgen, was da plötzlich auf sie zukommen könnte.
Ja, so habe ich das auch wahrgenommen, nicht nur auf Tagungen, auch bei den Anhörungen und Stellungnahmen der Verbände, da war doch die Sorge groß, dass man jetzt entflochten werden könnte, offenbar. Das Gesetz oder die Gesetznovelle enthält ja nicht nur, es hat sich immer sehr auf diese Entflechtung irgendwie kapriziert, aber letztendlich ist ja mehr drin. Es gibt auch eine Vorteilsabschöpfung bei Kartellrechtsverstößen, die vereinfacht wird für das Bundeskartellamt. Kleine Seitenbemerkung, für diese Vereinfachung braucht das Kartellamt trotzdem zusätzliche Stellen, was vielleicht eine gewisse Ironie ist, aber wie auch immer, es enthält ja eigentlich nicht die Entflechtungsmöglichkeit, sondern, oder die enthält es schon, aber eigentlich ist ja angelegt als die Möglichkeit, Abhilfemaßnahmen in Reaktion oder in Folge einer Sektoruntersuchung erlassen zu können, von denen eine von vielen auch eine Entflechtung sein könnte. Aber die Entflechtung ist natürlich die schärfste und deswegen wurde darüber wohl am meisten diskutiert.
Ja, und das ist vielleicht auch schon so ein bisschen das Irreführende an der Diskussion gewesen, dass man sich so stark auf die Entflechtung konzentriert hat. Und wir können auch sagen, dass jetzt im Regierungsentwurf die Möglichkeit zur Entflechtung nochmal deutlich eingeschränkt, eingehegt, eingezäunt, wie auch immer wurde. Aber der Rest dessen, was in diesem Paragraph 32f GWB vorgesehen ist, der bleibt erhalten. Und der sieht genau vor, was du gerade auch schon angedeutet hast, wenn das Bundeskartellamt eine Sektoruntersuchung gemacht hat und dabei feststellt, dass der Wettbewerb gestört ist, dann kann das Bundeskartellamt Maßnahmen vorsehen, um diese Wettbewerbsstörung zu beheben. Und diese Maßnahmen, die sind da aufgeführt, die reichen zu verschiedenen Mitteln und die Ultima Ratio ist dann quasi, dass Unternehmen auch entflochten werden können. Das heißt, man sagt einem Unternehmen, ihr müsst den Unternehmensteil abspalten, verkaufen und so weiter und so fort. Aber das eigentlich Neue oder das, was eigentlich sozusagen durch diese Gesetzesnovellierung ermöglicht werden soll, ist, dass man ohne Feststellung eines Missbrauchs von Marktmacht in den Wettbewerb eingreifen kann. Dazu wird das Bundeskartellamt eigentlich ermächtigt. Und das ist, manche Leute haben das einen Paradigmenwechsel genannt, weil man sich davon eben so löst. Ich halte diesen Begriff auch nicht für falsch, weil es, glaube ich, schon was anderes ist als das, was wir vorher hatten. Und vielleicht auch, können wir vielleicht auch nochmal diskutieren, was das eigentlich so grundsätzlich über das Kartellrecht aussagt. Oder da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen noch drüber diskutieren. Aber im Kern geht es darum, Sektoruntersuchung, Bundeskartellamt stellt eine Störung fest. Wenn eine Störung des Wettbewerbs vorliegt, dann kann das Bundeskartellamt alle Abhilfemaßnahmen ergreifen, die es für erforderlich hält, notfalls sogar unter sehr bestimmten Bedingungen eine Entflechtung vorsehen.
Genau, so ist es. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, ob das wirklich ein Paradigmenwechsel ist und sehe das weniger als Paradigmenwechsel, der da sich vollzieht, aber das können wir ja gleich nochmal besprechen. Aber in der Tat ist jetzt diese Möglichkeit, Abhilfemaßnahmen zu schaffen, erleichtert worden. Und woran sich im Vorfeld ja viel Kritik oder worum viele Kritikpunkte sich gerankt haben, war dieser Begriff der Wettbewerbsstörung, der ja kein ökonomischer Begriff ist und auch in dem juristischen Kartellrecht oder im Kartellrechtsjura, nee, wie nennt man das? Kartellrechtsdeutsch. Kartellrechtsjura ist ja ein sinnloser Begriff. Also Kartellrechtsdeutsch ist ja auch nicht bisher bekannt, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben sich natürlich gefragt, was ist denn eine Wettbewerbsstörung tatsächlich? Und das ist jetzt konkretisiert worden. Zum einen ist erstmal ausgeführt, dass diese Wettbewerbsstörung dauerhaft oder wiederholt vorliegen muss, wenn ich es richtig sehe.
Erheblich und fortwährend und dauerhaft oder wiederholt oder so, das sind so die Begrifflichkeiten, genau, die schwirren da so durch den...
Die schwirren darum, ich glaube, da steht vorwährend und vorwährend heißt dann entweder dauerhaft oder wiederholt und das wiederum heißt mindestens 3 Jahre, sozusagen ganz kurz zusammengefasst.
Und es darf dann nicht 2 Jahre später entfallen sein, da muss man dann auch noch gucken.
Und also es sind auch ein paar Regelbeispiele jetzt dafür aufgeführt, was eine Wettbewerbsstörung sein kann, wobei das keine abschließende Liste ist.
Genau, das sind so Begrifflichkeiten wie unilaterale Angebots- oder Nachfragemacht, Beschränkung des Marktzutritts, Marktaustritts oder der Kapazitäten und so weiter, gleichförmiges koordiniertes Verhalten oder koordiniertes Verhalten, Abschottung von Einsatzfaktoren oder Kunden durch vertikale Beziehungen. Das sind so Beispiele dafür, was eine Störung des Wettbewerbs sein soll. Ist das eine Liste, du hast sie dir schon angeschaut, Justus, ist das eine Liste, wo du jetzt sagst, ja, das sind eigentlich genau die Störungen des Wettbewerbs, die wir erfassen müssen?
Oder also das ist sicherlich keine abschließende Liste. Der erste Bullet Point, also der erste Regelfall, der hat mir beim Lesen so ein bisschen Unbehagen verursacht.
Unilaterale Angebots- oder Nachfragemacht steht da drin.
Genau, weil das eben nicht weiter qualifiziert worden ist. Normalerweise kennen wir ja so Begriffe wie erhebliche Marktmacht, also Significant Market Power. Floor im Englischen. Oder
für unsere ausländischen Hörerinnen und Hörer.
Ja, SMP, das ist ja, sind ja sogar richtige sozusagen Maßstäbe in Teilen der Kartellrechtswelt. Und es gibt zumindest ja sonst auch so andere Kriterien wie spürbare Wettbewerbsbeschränkungen oder so, das schon weniger ist als erheblich, aber immerhin, und hier steht ja nur unilaterale Marktmacht, also Angebots- oder Nachfragemacht, und der Ökonom, wenn man jetzt mal so das Buch von Massimo Motta oder so, das ist ja so ein Standardwerk, Competition Policy anguckt, der sagt, ja, Marktmacht ist die Möglichkeit, Preise über Grenzkosten zu erheben. Und das kann nahezu jeder in jedem Markt. Also selbst, ich bin mir sicher, dass mein Kiosk an der Ecke nicht zu Grenzkostenpreisen verkaufen wird, ja, sondern da irgendwelche Deckungsbeiträge noch mit drin sind. Und wenn man das so weit interpretiert, dann liegt natürlich eine Wettbewerbsstörung immer vor. Das wäre natürlich irrsinnig, weil da ist häufig der Wettbewerb nicht gestört. Von daher muss die juristische Interpretation eine andere sein. An dieser Stelle. Man kann ja nicht sagen, ein Regelfall für eine Wettbewerbsstörung ist jeder Markt.
Ja, vielleicht erklärt das, warum das Kartellamt mehr Stellen braucht. Ja, okay. Vielleicht wird das Kiosk um die Ecke bei dir eben, je nachdem wie der Markt abgegrenzt wird, dann fällt das da auch drunter. Wobei ich in Erinnerung habe, es muss, glaube ich, ein mindestens bundesweiter Markt oder mehrere einzelne Märkte oder marktübergreifende Markt so eine Stellung vorliegen irgendwie, und das Kiosk müsste dann auf mehreren Einzelmärkten oder marktübergreifend.
Genau, also es gibt noch.
Ja, ich weiß es nicht genau, ja. Also es gibt noch jedenfalls weitere Qualifikationen. Ich glaube, das muss man auch, selbst wenn man jetzt juristisch rangeht, ich meine, wir Juristinnen und Juristen würden uns ja dann doch auch an dem orientieren, was ihr uns vorgibt. Da horchen wir ja auf euren Rat, wenn wir solche Begriffe haben. Aber das ist natürlich dann eine, ich sag mal, große Gemengelage, bei der wir dann auch alle möglichen Faktoren einbeziehen. Und dann würde man sich sicherlich deinem guten Rat nicht verschließen und das einfach so annehmen, sondern sich wahrscheinlich fragen, was ist die Schwelle, die wir da ansetzen. Und dann gibt es ja auch, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das war allerdings auch im Referentenentwurf, glaube ich, schon so drin, noch alle möglichen anderen Faktoren, die man sich für die Störung des Wettbewerbs ansehen soll. Also so die Klassiker, die wir ja auch aus § 18 GWB beispielsweise kennen, die Anzahl der Unternehmen, die tätig sind, deren Finanzkraft.
Die Verflechtung unter denen und der Zugang zu bestimmten Inputs. Sag ich mal so. Und genau, also du hast recht, es gibt auch andere Kriterien. Dennoch, das hatte ich gedacht, also hatte ich mich gewundert, dass da nicht erheblich dieser Begriff mit drin steht an der Stelle. Aber
vielleicht gut,
das ist jetzt mal so, das geht ja auch noch durch verschiedene Prozesse. Natürlich kann man sich auch fragen, gleichläufiges Verhalten, ja, das kann Ausdruck einer Wettbewerbsstörung sein. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, das wissen wir. Das kann eben auch auf, sag mal, sehr wettbewerbsintensiven Märkten für homogene Produkte, da erwarten wir geradezu ziemlich gleichläufiges Verhalten. Also von daher, das sind jetzt erstmal nur Beispiele. Da kommt es sicherlich drauf an, wie das nachher tatsächlich dann angewendet wird, wenn das denn mal angewendet wird.
Ja, die Diskussion im Vorfeld krankte ja so ein bisschen daran, oder was heißt krankte, aber war natürlich deshalb so ein bisschen schwierig, weil keiner so recht mit der Sprache herausrücken wollte, welche Unternehmen, Märkte, Konstellationen man eigentlich so richtig im Blick hat oder ob man jetzt eigentlich ein Tool schafft, für das man vielleicht noch gar nicht so ganz genau weiß, welche Anwendungsfälle darunter fallen sollen. Also wenn ich ans Kartellamt denke, glaube ich, da denkt man an sowas wie die Entsorgungswirtschaft. Das war ja so früher das, was man mal mit § 39a GWB besonders erfassen sollte, der jetzt gestrichen werden soll. Also diese besondere Remondes-Klausel sozusagen. Das ist vielleicht so etwas, aber woran jetzt beispielsweise das Bundeswirtschaftsministerium dachte oder ob die einfach etwas geben wollten, weil sie Sorge haben, vielleicht entwickeln sich bei uns die Märkte so, wie wir es von den USA oft hören. Es kommt zu einer starken Konzentration. Da möchte man auf jeden Fall mal für den Fall der Fälle was haben. Das wissen wir nicht so richtig. Ja, also wir haben eben keine konkreten Beispiele diskutiert. Das ist ja auch im Prinzip richtig. Man weiß ja dann doch nicht, was in 2 Jahren uns vielleicht bewegt oder solche Instrumente sind jetzt nicht nur für einen Einzelfall angelegt. Aber dadurch, ja, muss man natürlich dann auch eine gewisse Flexibilität in den Vorschriften drin haben und bestimmte Begrifflichkeiten, mit denen wir dann auch wieder arbeiten können.
Genau, ich habe auch noch was anderes entdeckt, was mich erstmal beruhigt hat, muss ich sagen. Weil im Vorfeld gab es ja diese Diskussion, weil du sagst, die Beispiele haben wir nicht diskutiert, aber es wurde dann doch diskutiert, ob denn die bundeseigenen Ex-Monopolisten auch davon betroffen sein sollten, von diesem verschärften Kartellrecht, oder ob die nicht, weil sie ja im Bundeseigentum sind, ohnehin frei jeden Verdachtes sind, überhaupt jemals eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen zu können. Und jetzt ist es immerhin so, dass, also wir reden hier über die regulierten Sektoren Eisenbahn, Post, Telekommunikation, gegebenenfalls auch Strom und Gas, dass das auch für diese Unternehmen gelten kann, aber nur im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur. Also da wird schon die Schwelle noch mal ein bisschen höher gelegt. In gewisser Weise, gut, das kann man sogar vielleicht verstehen, weil sie ja sektorspezifisch reguliert sind, aber ich bin erstmal ganz dankbar, dass man sie nicht ganz rausgenommen hat. Denn ich hatte ja, wenn ich so heimlich mal mir was wünschen darf, immer gesagt, na, bei Post und Eisenbahn, da wäre doch vielleicht mal was untersuchenswert wäre.
Meinst du, da ist noch Luft nach oben bei deren Service? Das
Es ist kaum vorstellbar, aber, ja, aber manche sagen, das wäre so. Und was übrigens auch darin steht, die Monopolkommission hatte ja immer sich gewünscht, dass das Bundeskartellamt mal eine Sektoruntersuchung Post macht. Wenn die Monopolkommission das in Zukunft sich wieder wünscht, dann muss das Bundeskartellamt demnächst sagen, warum es sie nicht macht. Das steht da auch drin. Also sie können nicht einfach sagen, lasst uns in Ruhe, ist uns egal, ja, sondern sie können die entweder da machen oder zumindest mal begründen, warum sie glauben, nee, bei der Post, da läuft doch alles super. Also da müssen wir jetzt nicht irgendwie uns um den Wettbewerb Sorgen machen.
Post und Bahn könnten sich ja eventuell auch noch auf etwas berufen, was jetzt auch, glaube ich, in dem Regierungsentwurf neu ist. Wenn man eine Störung des Wettbewerbs prüft, soll man auch gucken, welche Dynamik in den betroffenen Märkten herrscht und ob nicht Effizienzen vorgetragen werden können, also besondere Innovationen oder ähnliches, dass man sozusagen den Wettbewerb gerade mal kurzzeitig stört, weil man ist einfach der Innovationstechnologieführer. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das auf Post und Bahn gemünzt war, die Aufnahme dieser Begrifflichkeiten, aber es ist zumindest jetzt dabei und man auch das soll berücksichtigt werden, wenn man über eine Wettbewerbsstörung spricht.
Genau, das soll berücksichtigt werden. Und was auch im Referentenentwurf nicht enthalten war und was jetzt letztendlich doch wieder so mich stark erinnert an die alte Kommentierung der Monopolkommission, die Frage der Kompensation. Gibt es nicht ein Anrecht auf Kompensation? Und da ist man ja auf so einem schmalen Grat irgendwie. Man will natürlich niemanden dafür entschädigen, dass er jetzt seine Monopolrenten in Zukunft nicht mehr einfahren kann. Aber gleichwohl will man auch nicht ganz ohne Entschädigung eingreifen, wenn man sonst die Sorge hat, dass man da Innovations- und Investitionsanreize kaputt macht. Und jetzt findet sich da eine Lösung drin, etwas komplizierter sozusagen. Der Wirtschaftsprüfer muss vom Bundeskartellamt bestellt werden und wenn er dann bestellt ist und der letztendliche Verkaufserlös ist unter 50% dessen, was der Wirtschaftsprüfer festgestellt hat, dann gibt es ein Anrecht auf Kompensation. Das ist natürlich eine Daumenregel, also da steckt ja implizit drin, wir glauben mal 50% der Gewinne sind die Monopolgewinne, die nicht entschädigungspflichtig sind. Aber immerhin ist jetzt eine Kompensationsregel angelegt.
Das war, glaube ich, auch für die verfassungsrechtliche Handhabung dieses Entflechtungstatbestands ein Argument zu sagen, da muss es dann irgendwie eine Art von Kompensation geben, wenn eine Behörde sagt, du musst jetzt einen Teil deines Eigentums oder deiner Vermögenswerte abstoßen. Ja.
Genau, also eine gewisse Kompensation erfolgt ja immer, weil es war ja nie geplant, dass sie das umsonst hergeben müssen, sondern immer verkaufen dürfen. Aber es kann natürlich sein, dass man bei so einem Zwangsverkauf das dann unter Wert verkaufen muss.
Es gibt jetzt bei der Entflechtung, bei der sind wir ja gerade, doch nochmal höhere Hürden. Die Kompensation ist neu dazugekommen. Entflochten werden können jetzt auch nur noch, wenn ich das richtig abgleiche, marktbeherrschende Unternehmen oder Unternehmen mit einer marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb. Das war im Referentenentwurf meiner Erinnerung nach auch nicht drin. Und es gibt jetzt es gibt noch eine weitere Möglichkeit, es gibt noch eine weitere Hürde sozusagen, nämlich eine Beschwerde gegen eine solche Verfügung des Bundeskartellamts hat aufschiebende Wirkung, was wir ja normalerweise bei Verfügungen des Kartellamts schon kaum noch haben. Also das ist in § 66 GWB ja geregelt. Das meiste ist ja sofort durchsetzbar. Das heißt, hier könnte sich erstmal ein längerer Rechtsstreit anschließen, bevor man zum Zuge kommt. Ich glaube, diese Hürden machen eine Entflechtung relativ unattraktiv fürs Bundeskartellamt, um ehrlich zu sein.
Das vermute ich auch. Man hat dann einfachere Lösungen, die vielleicht schneller möglich sind. Andererseits gelten diese aufschiebenden Wirkungen, gelten die nur bei der Entflechtung wirklich oder gelten die auch gegenüber den anderen Maßnahmen?
Ich meine es so gelesen zu haben, dass es nur für den 32f Absatz 4 gilt und der Absatz 4 regelt die Entflechtungsmaßnahmen.
Ja,
alle Angaben erfolgen hier ohne Gewähr natürlich, liebe Hörerinnen. Ja. Konsultieren Sie vorher nochmal einen, der sich mit Kartellrecht auskennt, bevor Sie sich hier auf Potz und Haukapp berufen.
Ja, wir machen ja eh keine Rechtsberatung, nicht? Das ist ja, wäre hochgradig illegal. aber da hast du natürlich recht. Das wird das für das Bundeskartellamt natürlich sagen, lass uns alle Maßnahmen nochmal intensiver prüfen unterhalb der Entflechtung, bevor wir da dann zusätzliche Hürden zu überspringen haben. Denn interessanterweise ist ja nur die Entflechtung auch mit Kompensation verbunden, was ökonomisch auch einen gewissen Sinn macht, muss man sagen, solange man die Eigentumsrechte behält. Man kann ja nicht für jede Regulierung entschädigt werden. Also.
Und dann ist aber schon ganz interessant, was dann übrig bleibt vom, oder was heißt übrig bleibt, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber was dann im Kern eigentlich den 32f ausmacht, wenn man sich das nochmal anschaut, dann hat man jetzt tatsächlich die Möglichkeit einzugreifen ohne Missbrauch gegenüber verschiedenen Unternehmen nach einer Sektoruntersuchung. Übrigens innerhalb von 18 Monaten soll das alles abgeschlossen sein, dieses Annexverfahren sozusagen oder dieses weitere Verfahren. Und dafür wird jetzt, wir haben ja über den Störungsbegriff schon gesprochen, dafür wird eben auch spezifiziert, das war auch vorher schon im Gesetzentwurf, im Referentenentwurf aus dem BMWK drin, welche Abhilfemaßnahmen da vorgesehen sein können. Und das ist eigentlich nochmal ganz interessant, weil wir haben ja beim Missbrauch von Marktmacht, der ja hier sehr ähnlich ist, nur dass wir sozusagen diese Missbrauchshürde weg haben, haben wir ja auch schon die Möglichkeit, alle möglichen Abhilfemaßnahmen zu verhängen. Aber die sind ja im vorderen Teil des Gesetzes nicht spezifiziert. Also da steht jetzt nicht drin, du darfst das machen, das machen, das machen. Hier steht jetzt drin, du kannst Zugang gewähren, du kannst Vorgaben zu Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen machen, du kannst bestimmte Normen und Standards verpflichtend machen und so weiter, bestimmte Vertragsgestaltungen vorgeben. Also relativ spezifische, sehr genaue Eingriffsmöglichkeiten für das Bundeskartellamt, was es für das Amt dann leichter macht, das vor Gericht gegebenenfalls auch zu verteidigen, wenn es sagen muss, warum habt ihr denn jetzt was gewählt? Naja, da steht ausdrücklich vom Gesetzgeber dort vorgesehen, wir können auch solche Maßnahmen machen. Das finde ich schon einen erheblichen Schritt, vor allem, wenn man sich ja immer auch so ein bisschen die Frage stellt, was ist eigentlich besser oder was ist für den Wettbewerb eigentlich hilfreicher? Sollte man jetzt versuchen, Verhaltensvorgaben zu machen, wo das Kartellamt relativ genau reinguckt, will man lieber die strukturellen Maßnahmen, also einen klaren Cut und dann spaltet man das Unternehmensteil ab. Also diese Verhaltenseingriffe, das wird doch, glaube ich, ein bisschen einfacher in Zukunft.
Ja, also zumindest gegenüber Unternehmen sozusagen, die im Fokus einer Sektoruntersuchung gestanden haben. Eine Sektoruntersuchung ist natürlich jetzt auch keine Aufgabe, die man mal eben schnell so en passant durchführt. Aber da würde ich dir zustimmen und das kann ja vielleicht auch Wirkung zeigen. Also ich denke mal, ich bin sehr gespannt, in welchem Bereich nach der etwaigen Verabschiedung dieses Gesetzes dann die erste Sektoruntersuchung eingeleitet wird. Ich kann mir vorstellen, dass da dann die Alarmbereitschaft groß ist in diesem Bereich und bin auch gespannt, wo sich die Monopolkommission in Zukunft Sektoruntersuchungen wünschen wird.
Ja, das ist natürlich dann schon der entscheidende Schritt. Also wenn ich eine Sektoruntersuchung einleite, dann müssen die Unternehmen jetzt wirklich mit einer ganz anderen Vorsicht rangehen. Bislang waren Sektoruntersuchungen ja klar nicht angenehm. Das war auch viel Arbeit, die damit verbunden war. Aber am Ende kam ein Bericht raus, der erstmal zumindest folgenlos geblieben ist. Das kann sich jetzt natürlich dann erheblich ändern. Ja? Also da, wie du sagst, da gehen die Alarmglocken dann wahrscheinlich an.
Ja, und auch für das Bundeskartellamt, da wird sich ja die Erwartungshaltung ändern. Gehe ich mal, wenn die jetzt eine Sektoruntersuchung machen und am Ende dann sagen sie, naja, eigentlich muss man da nichts machen, das können sie ja jetzt fast nicht mehr. Sie müssen ja fast irgendwas machen. Also da bin ich mal gespannt. Vielleicht sind sie dann auch vorsichtiger, Sektoruntersuchungen zu machen. Das wäre natürlich kontraproduktiv.
Ja, also was heißt kontraproduktiv? Ich meine, die Frage ist ja schon so ein bisschen, also du hast ja gerade wahrscheinlich nicht ganz so unrecht unterstellt, dass man auch so einen gewissen Erfolgsdruck hat. Ich glaube, bei den Staatsanwaltschaften nennt man das, oder bei Zeugen nennt man das den Belastungseifer oder so irgendwie so einen gewissen Capture. Wenn ich dann einmal sowas angefangen habe, will ich ja am Ende auch irgendwie was sehen, was dabei rauskommt.
Also du sprichst jetzt über das Bierkartell, glaube ich. Da scheint es ja Belastungseifer gegeben zu haben, wenn man dem OLG Düsseldorf, dem BGH jetzt Glauben schenken darf.
Wohl wahr, da wird ja der, also da ist vielleicht kurz für diejenigen, die sich nicht in den rheinischen Biermärkten so auskennen, beim Kölsch-Kartell ist jetzt die Verfügung des Bundeskartellamts aufgehoben worden und es wird gesagt, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wird gesagt, dass möglicherweise die Belastungen auch daher rühren, dass man als Kronzeuge nur einen ordentlichen Bußgelderlass kriegt, wenn man was Neues präsentiert. Und notfalls sagt man halt, bei Kölsch haben wir uns auch noch abgesprochen, auch wenn es gar nicht stimmt, aber dann hat man hinterher eine geringere Geldbuße, als wenn man sich nicht abgesprochen hätte bei Kölsch. Ja, das ist, glaube ich, so die Logik.
Obwohl, ich glaube, es war sogar anders. Wird. Man hat nicht gesagt, wir haben uns bei Kölsch abgesprochen, sondern man hat gesagt, die drei waren auch bei uns dabei.
Ah ja.
Die aber dann gesagt haben, was, wir? Wir waren dabei?
Ja. Aus Düsseldorfer Perspektive kann man sich ja auch...
ist Kölsch eh viel zu billig, aber ist egal.
Also. Zu teuer, noch zu teuer.
Nee, du musst die Nachfrage reduzieren.
Ach so. Na gut, wie auch immer. Bevor wir ganz abgleiten in die österlichen Feierlaunen, ja, vielleicht noch sozusagen zwei Sätze zum Regierungsentwurf. Wir haben auch, was man nicht unterschätzen sollte, glaube ich, die Möglichkeit weiterhin drin, das hat sich jetzt, das war schon im Referentenentwurf drin, dass man die Unternehmen verpflichten kann, Fusionen anzumelden.
Richtig, ja, also, richtig. Nicht nur Remondis, so wie das bisher im Kartellrecht war, da gab es ja diesen sogenannten Remondis-Paragraf, 39a ist, glaube ich, die richtige Nummer, wenn ich es
nicht. Genau, das wird jetzt quasi 32f Absatz 2 und hat da nochmal sozusagen etwas erweiterten Spielraum, oder müssen wir mal im Detail abgleichen, was sich da genau ändert, aber.
Genau, sind auch noch ein paar Schwellenwerte drin, 50 Millionen Inlandsumsatz oder sowas, oder Umsatz, muss ich mir auch nochmal genau reinsehen. Also ein paar Schwellenwerte sind noch drin.
Genau. Und dann haben wir eben weiterhin, du hast es am Anfang schon angesprochen, die Vorteilsabschöpfung mit einer Vermutungsregelung. Da ist jetzt im Regierungsentwurf das Verschuldenserfordernis wieder drin, das da zwischenzeitlich rausgeflogen war. Ich glaube, das schadet nicht. Macht es auch in keiner Weise, glaube ich, besonders viel schwerer oder einfacher. Aber da geht es ja aus meiner Wahrnehmung vor allem darum, dass man beim Missbrauchsverfahren, wo man kein Bußgeld verhängt, wenigstens die Vorteile abschöpfen können möchte auf eine relativ elegante Weise. Da bleibt es bei dieser Prozentregelung. Ich glaube, das war was war das? 1%? Habe ich das richtig? Ich habe das gar nicht mehr gelesen. 1%, ja. Genau. Man vermutet sozusagen, dass da 1% Gewinn erwirtschaftet wurde. Und der letzte Punkt, der noch hier drin ist, in dem Regierungsentwurf, aber auch sozusagen, glaube ich, weitgehend unverändert, ist die Durchsetzung des Digital Markets Act, also ein ganz anderes Feld, wo das Bundeskartellamt mit der Europäischen Kommission zusammenarbeitet und wo private KlägerInnen erweiterte Möglichkeiten haben sollen, Verstöße geltend zu machen. Das ist auch weiterhin drin, haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen, aber weil sich jetzt, glaube ich, auf der sogenannten Zielgeraden viel verändert hat Richtung 32F. Ja, wie sehen wir das, Justus, wenn wir da mal so einen Zwischenstrich drunter ziehen? Also es geht ja jetzt es geht jetzt durchs Bundeskabinett, dann geht's ins Parlament und dann muss es da durch drei Lesungen und so weiter. Da kann auch allerlei passieren. Es wird sicherlich auch noch mal eine Debatte geben. Was ist unser vorläufiges Fazit gerade zum 32F?
Also es ist erstmal ein Schritt vorwärts, würde ich sagen. Ja, es ist vielleicht nicht ganz das, was man sich gewünscht hat. Vielleicht ist es jetzt zu vorsichtig in Bereich der Entflechtung. Andererseits denke ich, also diese prinzipielle Möglichkeit, auch ohne Missbrauch, ich sag mal, regulierend in den Markt einzugreifen, gefällt mir durchaus ganz gut. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja mich immer sehr viel mit regulierten Branchen befasst habe. Und da war meine Wahrnehmung doch, dass sozusagen regulatorische Reformen nicht dann unbedingt auftauchen, wenn ein Wettbewerbsproblem entsteht in diesem Markt, sondern dann, wenn es politischen eine Gelegenheit gibt, das zu tun. Und von daher sozusagen gefällt mir es eigentlich gut, dass man, da ist ja die Logik die gleiche. Wir greifen eigentlich in Märkte ein, weil wir glauben, der Wettbewerb funktioniert nicht richtig, ohne dass wir jetzt einzelnen konkret den Missbrauch nachweisen. Dass man jetzt sagt, wir versuchen das ein bisschen aus diesem Geschäft der politischen Zufälligkeiten herauszuziehen und systematischer zu machen, vielleicht durch die Behörde, die auch wirklich Verständnis vom Wettbewerb hat und der dann die Möglichkeit gibt, diese Maßnahmen aufzuerlegen, finde ich, da habe ich prinzipiell große Sympathie für diesen Ansatz, muss ich sagen. Also von daher, es ist vielleicht noch nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn der Staatssekretär Gold, Gigold zumindest heißt. Ja, aber wir sind trotzdem schon einen Schritt voran, also würde ich sagen. Ja, und es kommt ja auch noch eine 12., 13., 15., 37. GWB-Novelle irgendwann.
Ja. Bei der 37. sind wir dann schon hoffentlich
mindestens 3 Jahre älter, ja.
Genau, würde ich auch so sehen, ja. Ja, ich glaube, du...
Was ist deine Sicht?
Ich hab den Punkt von dir vorher noch gar nicht gesehen, dass wir damit vielleicht politische Maßnahmen, politische Eingriffe in Märkte weniger erforderlich machen. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Das wäre ja wirklich eine tolle Aussicht, dass der Gesetzgeber nicht jedes Mal rumfummelt in irgendwelchen Märkten, sondern das Kartellamt oder die Monopolkommission eine Sektoruntersuchung anregen oder durchführen und dann kommt man da schon zu Ergebnissen.
Evidenzbasiert Maßnahmen erlassen, ja? Also so wie der Volkswirt von Politik träumt. Ja.
Ja. Ja, das diese Träume sind für manche anderen Leute vielleicht Albträume, aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie man das würdigt, inwieweit man zum einen der Auffassung ist, dass es mit der bisherigen Kartellrechtsdurchsetzung eigentlich nicht gelungen ist, die Probleme richtig gut in den Griff zu kriegen in manchen Märkten. Und das ist, glaube ich, eine sehr verbreitete Wahrnehmung, gerade weil es vielleicht in der Durchsetzung des Kartellrechts immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen ist in den vergangenen Jahren. Und das andere ist, glaube ich, dass das Bundeskartellamt hier auch einen gewissen, ich will mal sagen, Vertrauensvorschuss oder Nachschuss oder sowas kriegt. Also im Sinne von, die Politik vertraut dem Bundeskartellamt, dass die da auch viel richtig machen. Also natürlich gibt es weiterhin Rechtsschutz und natürlich werden die Gerichte was dazu sagen, aber tendenziell ist es eben schon auch eine Stärkung des Bundeskartellamts, auch in Richtung von Eingriffsbefugnissen, die vielleicht ein bisschen weiter gehen, als man das bislang so in Deutschland macht. Und wenn man dann Fan des Kartellamts ist und sagt, ja, es ist auch wichtig, dass wir da eine starke Behörde haben, dann ist das, glaube ich, eine positive Weiterentwicklung.
Ja, also von daher würde ich sagen, hat sich der Bonus, den das Kartellamt genießt, diesen Vertrauensbonus in der Politik, macht sich bezahlt. Also das ist jetzt zwar keine Bonusregel, so wie wir das kartellrechtlich verstehen würden, aber ich denke, das ist ja auch nicht unberechtigt. Ja, es ist ja nicht so, dass sich die Reputation des Bundeskartellamts, dass sie unverdient wäre, sondern das, denke ich, hat das Bundeskartellamt sich hart erarbeitet und da kann auch mal ein Kölsch-Urteil kommen. Ja, das zerstört nicht gleich die Reputation.
Ja. Sie merken, wir sind schon in österlicher Geberstimmung, Feierlaune und so weiter. Also der Entwurf ist veröffentlicht.
Sie wenn wir das hier ausspielen, zumindest, oder?
Genau, ja, ich glaube, so muss man es formulieren. Das heißt, liebe Leserinnen und Leser, wenn Hörerinnen und Hörer werden Sie zu Leserinnen und Lesern, schauen Sie sich das selber an. Wir sind jetzt auch gerade nur mal einmal so quer durchgeflogen. Das muss man vielleicht noch mal ganz schnell zu unserer Ehrenrettung sagen, falls wir jetzt irgendwas falsch dargestellt haben sollten. Also ich habe die Begründung noch nicht komplett durchgeackert, aber das können Sie ja an einem lauschigen Ostersamstag, während die Familie spazieren geht, nehmen Sie sich mal das GWB und den Entwurf, entgucken Sie sich das mal in Freude an.
Genau, also spannendes Lesematerial für Ostern, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir reden bestimmt nach Ostern auch wieder über die Weiterentwicklung des deutschen Kartellrechts und ja, wünschen und erstmal frohe Ostern und des Europäischen.
Jawohl.
Ja.
Genau. Tschüss.
Tschüss.